Ich bin so gierig nach Leben von Carsten Gansel. Es liest Beate Reker. Fünftens, als der Krieg zu Ende war, ein Neuanfang. Als es am 5. Mai 1945 zur kampflosen Übergabe von Burg kommt, wird einen Tag später in der Stadt bereits das Nachrichtenblatt für die deutsche Bevölkerung verteilt, eine Flugschrift der sowjetischen Besatzungsmacht. Dort ist zu lesen, dass am 4. Mai die deutschen Truppen in Holland, Nordwestdeutschland und Dänemark bedingungslos kapituliert hätten. 500.000 deutsche Soldaten gaben sich gefangen. Vermerkt wird auch, dass die aus Tirol vorrückenden amerikanischen Truppen sich mit den englischen Truppen des Generals Alexander vereinigt hätten und über den Brennerpass vorgedrungen seien. Von den deutschen Truppen ist kein Widerstand zu verzeichnen, heißt es. Zudem druckt das Flugblatt einen Auszug aus dem Befehl Nummer 20 vom 1. Mai 1945 ab, in dem Stalin der deutschen Bevölkerung im Namen der Armeen der Vereinigten Nationen eine humane Behandlung zusichert. Anmerkung 1. Schon wenige Tage später, am 9. Mai 1945, übermittelt selbiges Nachrichtenblatt den Wortlaut der Unterzeichnung der Urkunde über die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte. Und einen Tag später, am 10. Mai 1945, ist die Botschaft des Genossen J.W. Stalin an das Volk abgedruckt. In ihr verweist er auf die endgültige Kapitulationsurkunde, betont aber einschränkend, dass man angesichts der Wolfsmanieren der deutschen Häuptlinge, die Verträge und Abkommen als leere Papierfetzen betrachten, keinen Grund habe, ihren Worten zu glauben. Allerdings hätten die deutschen Truppen begonnen, in Erfüllung der Kapitulationsurkunde massenweise die Waffen zu strecken und sich unseren Truppen gefangen zu geben. Das ist schon kein leerer Papierfetzen mehr. Das ist die wirkliche Kapitulation der Streitkräfte Deutschlands. Für Stalin ist die Periode des Krieges in Europa zu Ende. Die Periode der friedlichen Entwicklung habe begonnen. Anmerkung 2. Die Botschaft, die Stalin an die deutsche Bevölkerung sendet, wird in der Familie Reimann einerseits mit Erleichterung aufgenommen, andererseits weiß man nach wie vor nicht, was aus dem Vater geworden ist, der seit Ende 1944 als vermisst gilt. Die Lebensverhältnisse sind ausgesprochen kompliziert. Elisabeth Reimann muss allein für die 4 Kinder sorgen. Der finanzielle Spielraum ist eng. Sie erhält nur eine kleine Unterstützung. Zudem gibt es bis ins Jahr 1947 immer wieder Einquartierungen von Offizieren der Roten Armee. Die älteren Geschwister Brigitte und Ludwig stehen der Roten Armee zunächst mit ausgesprochener Distanz gegenüber. Die im Nationalsozialismus vermittelten Auffassungen wirken weiter. Nachdem der Vater zur Ostfront eingezogen worden war, haben sie Bücher, in denen vom Kampf gegen den russischen Feind berichtet wird, mit besonderem Interesse gelesen. Dazu gehörten Geschichten von Josef Martin Bauer, propagandistische Kriegsprosa, etwa »Die Kraniche der Nogaja«, Tagebuchblätter aus dem Feldzug im Osten 1942, Anmerkung 3, und die als Tatsachenbericht ausgewiesene Geschichte »Unterm Edelweiß in der Ukraine, eine Gebirgsdivision im Kampf gegen Sowjetrussland« 1943. Das Geleitwort zur Sammlung stammt vom Generalmajor und Divisionskommandanten Hubert Lanz. Anmerkung 4. Bauer folgt der für das Dritte Reich kennzeichnenden Rassenideologie, die das Feindbild vom bolschewistischen Untermenschen bedient. Diesen Gegner haben unsere Männer nicht erwartet. Sie müssen erst einmal die hypnotische Erstarrung vor dem Basiliskenblick abgeschüttelt haben und den Kampf so annehmen, wie es geboten ist. So also sieht er, der Gegner, aus, so gedenkt er zu kämpfen, so muss man ihn nehmen, wenn man seiner Herr werden will, wenn nicht der ehrliche Kampf deutscher Soldaten zerschellen soll an der seelenlosen Tierhaftigkeit dieser schmaläugigen Asiaten. Anmerkung 5. Bauers Erzählung endet mit der vermeintlichen Befreiung vom Bolschewismus, die Zerstörung und Tod legitimiert. Der Gegner hat dem nichts entgegenzusetzen und wird vernichtet. Die vom Kreml erhofften Bandenkämpfe brennen nieder im Nichts. Dieses unter den Lebensvoraussetzungen von Tieren hausende Volk denkt nicht daran, sich zu wehren gegen Soldaten, die all dem endlich ein Ende bereiten und Raum schaffen, damit eines Tages die verwüsteten Arbeitsstätten wieder in Betrieb genommen werden können, kommentiert der Erzähler. Anmerkung 6. Jetzt finden auch in Burg Übergriffe durch die Soldaten statt, Vergewaltigungen und Plünderungen und bestätigen zunächst das bis dahin vermittelte Weltbild. Die wiederholte Requirierung von Hausrat durch Soldaten der Roten Armee sorgt bei den Geschwistern für Empörung, die sie in der Schule mit anderen Kindern teilen. Als der Schulbetrieb nach den Herbstferien am 1. Oktober 1945 wie in den meisten Ländern der sowjetisch besetzten Zone wieder aufgenommen wird. Nach der bedingungslosen Kapitulation befindet sich das Schulwesen in einem chaotischen Zustand. Radikale Veränderungen stehen an. Das größte Problem ist der Lehrermangel. Die sowjetische Militäradministration SMAD hat bereits im Juni 1945 die vorläufigen Richtlinien für die Wiedereröffnung des Schulwesens erlassen. Dazu gehört die konsequente Entnazifizierung des Bildungswesens und die Entlassung aller Lehrkräfte, die Mitglieder der NSDAP gewesen waren. Umgesetzt werden kann diese Verfügung nur bedingt. Denn angesichts der Tatsache, dass 72% der etwa 40.000 Lehrer in der sowjetischen Besatzungszone der Nazi-Partei angehörten, wäre ein geregelter Schulbetrieb anders nicht möglich gewesen.